Mein Name ist Dr. Yuval Lapide, für die beiden, die sich gleich vorstellen werden. Wo ist die zweite Person, die hinzugekommen ist, unser zweiter? Zwei Brüder, wunderbar. Ich will nur kurz sagen, ich fand das wunderbar, was Direktor Kozil eben gesagt hat. Wer mich hier schon erlebt hat, den 14 Heiligen, vor 2 Jahren und letztes Jahr, und wer mich auch sonst von meinen Auftritten in Deutschland kennt, weiß, dass ich nicht, das finde ich gut, dass Elmar Kozil das angesprochen hat, ich will nicht als Konkurrenzveranstalter zu katholischen oder evangelischen Exegesen auftreten. Das ist nicht meine Absicht, sondern ich möchte Sie einladen, meine katholischen Brüder und Schwestern, einfach ad fontes zu gehen, zu den Quellen. Ich darf als Jude zu Ihnen kommen, als ihr älterer Bruder. Wir haben dieses Jahr, das muss ich unbedingt auch aussprechen, dazu kam er gestern Abend nicht, 50 Jahre Nostra Aetate. Sie haben es wahrscheinlich verfolgt. Ende Oktober wurde das große Konzilspapier von Paul VI., weil Giuseppe Roncalli, der große Papst, leider schon verstarb. Paul VI. Veröffentlichte das große Konzilspapier, das eine radikale, radix die Wurzel, an den Wurzeln orientierte Erneuerung des Verhältnisses der katholischen Kirche zu ihren älteren jüdischen Geschwistern darlegte. Ein bahnbrechendes Papier. Schauen Sie es bitte im Internet an, heute haben wir das Instrument Internet. Wenn Sie einfach eingeben, Nostra Aetate Nummer 4, Paragraf Nummer 4, ich habe es da, wenn es sich ergibt, wahrscheinlich wird die Zeit nicht reichen, würde ich es mit Ihnen besprechen, aber es gibt ja heute das Gottesgeschenk Google und Internet und ich lade Sie ganz herzlich ein, Nostra Aetate einzugeben. Nostra Aetate ist lateinisch, heißt in unserem Zeitalter. Nostra Aetate, A-E-T-A-T-E, ist ein Muss für jeden gebildeten Katholiken, der nach 14 Heiligen kommt. Sie müssen sich das anschauen, das gesamte Konzilspapier vorzugsweise, ansonsten mindestens den Paragraphen 4, den Giuseppe Roncalli, der große Johannes der 23., der unvergessliche Papst Johannes der 23., maßgeblich getragen hat. Mein Vater übrigens, der berühmte Professor Pinkas Lapid, der heute vom Himmel runterschaut und sich freut, hat dazu beigetragen. Er war damals ein Konzilsberater. Sie wissen, wenn ein Konzil stattfindet, werden ja Berater hinzugezogen von verschiedenen Religionen. Und mein Vater Pinkas Lapide durfte damals beratend tätig sein in Rom. Und deshalb, das sage ich deshalb, weil wir in einem großen Jahr sind, in einem großen Gedenkjahr, und ich komme als Ihr älteres jüdisches Geschwister, als Ihr Judenbruder, der mit Ihnen an die Quelle herangehen möchte. Nicht als Konkurrenz, nicht als etwas, was im Widerspruch oder in Ersetzung zu etwas anderem steht, was Sie kennen, sondern nur zur Ergänzung, zur Anreicherung, zur Blickerweiterung, zur Horizonterweiterung. Und es gibt dort enorm viele Christen, christliche Exegeten, katholische wie evangelische, die spürt, wenn wir uns mit dem Judentum beschäftigen, wenn wir uns mit den jüdischen Quellen des Neuen Testaments und den jüdischen Quellen beider Teile der Bibel beschäftigen, profitieren wir nur davon. Werde ich Ihnen gerne morgen vor Abschluss gegen 12 ein paar nennenswerte Titel nennen, die Sie sich anschaffen können, damit Sie merken, das Seminar soll morgen keinesfalls enden, sondern münden in Ihre eigene weitere Arbeit und Ihr eigenes weiteres Studium dieser faszinierenden Arbeit mit der Heiligen Schrift. Und darum bin ich Elmar Kozil sehr dankbar und auch Susanne Grimmer, dass das eingeordnet wurde, was ich hier mache. Es ist nur eine Bereicherung für Sie, eine Ergänzung, eine Blickerweiterung. Denn ich darf aus den Quellen schöpfen. Ich arbeite heute mit dem Hebräischen an Ihnen, mit Ihnen, so wie gestern Abend schon begonnen, und will Ihnen zeigen, wie stark man profitiert, wenn man das Hebräische, die verschiedenen Begriffe, die wir heute einführen werden, näher kennenlernt. So dass das nur als Bereicherung für Sie gedacht ist, für Ihr Verständnis der Schrift. Ich will nichts abschaffen und ich will nichts beenden, sondern nur Sie bereichern, ergänzend hinzufügen. Jetzt machen wir mal so, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, ganz kurz 2 Minuten, unter Bruder, wer Sie sind, woher Sie kommen, welches Verhältnis Sie zur Bibel haben, zu Judentum und was Sie sich vom Seminar versprechen. Ganz kurz. Vielen Dank für das Votum, das ist eine wunderbare Hinleitung zu dem, was ich mit Ihnen heute machen werde. Arbeit an den Quellen, aus denen alles entstanden ist, denn das haben wir gestern Abend bei der Einführung schon gesagt, das Judentum ist die Religion, aus der sowohl das Alte, in Anführungszeichen, als auch das Neue Testament entstehen. Das Judentum des 1. Jahrhunderts, das Judentum des 10. Jahrhunderts, das Judentum zur Zeit der Bibel eben. Von Abraham bis Jesus, bis Paulus, bis zum Offenbarer Johannes, ist die Grundlage, aus der alles entsteht, was katholischen Glauben, was protestantischen Glauben und was die Freikirchen ausmacht. Und in dieses Judentum, in dieses Denken der Menschen, in die Sprache dieser Menschen, möchte ich Sie einführen. Sie wollten noch was sagen?
Also noch eine Ergänzung. Schauen Sie sich den Koran an, was da alles drin steht. In der Regel sind, oder in manchen Korans gibt es auch hinten
ein Index, habe ich zu Hause.
Richtig?
Ich habe mehrere Korane.
Und schauen Sie sich mal da an und Sie werden sehr, man wird sehr schnell, ich sag mal, Namen finden vom Alten Testament.
Wunderbar.
Und Stellen, die da drin stehen. Und natürlich auch interessant ist das, das habe ich jetzt bearbeitet, Jesus im Koran.
Ja, darf ich Sie bitten, damit wir nicht im Koran landen, sonst machen wir ein Koranseminar. Sie haben völlig recht, ich studiere gerade mit einem Islamwissenschaftler gemeinsam Koran und Sie haben unzählige Stellen von Abraham, Isaac, Jakob etc. Okay, darf ich Sie bitten aus Ihrem Paket, ich habe zwei Einleitungstexte genommen, bevor wir so richtig abheben. Hast du deinen Satz?
Ja.
Ja. Ich habe Ihnen die Einleitung aus der Einheit und die Einleitung aus der Zürcher abgedruckt, weil ich die hervorragend finde. Wir werden heute eine Einleitung aus der Einheitsübersetzung bekommen, die werden wir gemeinsam kurz lesen, dann eine Einleitung aus einer sehr guten protestantischen Übersetzung, die Zürcher Bibel, und anschließend werden Sie meine jüdische Sicht bekommen, so dass Sie ein Kompendium haben, aus katholisch, evangelisch, jüdisch. Ich schlage vor, dass unsere Susanne Grimmer, damit wir sie auch mal hören, wenn sie denn möchte, uns das Buch Kohelet, die Einleitung aus der Einheit vorlesen wird. Genau.
Also gut.
Wenn du magst.
Das Buch Kohelet wurde um die Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus geschrieben. Der Verfasser, der sich selbst Kohelet nennt, ist uns nicht bekannt. Palästina gehörte damals zum Ptolemäerreich. Es war die Zeit noch vor den hellenistischen Religionsverfolgungen und vor der nationalen Erhebung der Makkabäer. Die gebildete Oberschicht von Judäa war wohlhabend und weltoffen. Man versuchte, die Traditionen Israels, mit der die Welt beherrschenden griechischen Bildung und Lebensform zu einer neuen Einheit zu verschmelzen. Das Buch Kohelet ist das eindrucksvolle Zeugnis dieses Bemühens. Die Bildungstraditionen Israels, ja des ganzen Orients, besonders auch Ägyptens, sind Kohelet bekannt. Zur Weisheit vergleiche die Einleitung Zusprüche. Sein Denken und Fühlen ist von den Schriftstellern, die man in den griechischen Schulen liest, und von der sogenannten Popularphilosophie bestimmt. Seine Sprache ist ein ganz neuartiges Hebräisch, in dem einerseits die aramäische Alltagssprache, andererseits manches griechische Wort und Satzmuster durchschlägt. Das Buch lehnt sich nur noch teilweise an die poetische Gestalt der alten Lehrschriften an. Es enthält auch viele Merkmale der damals aufkommenden Predigt von Wanderphilosophen, Diatribe. Das Buch entwirft zunächst eine Lehre vom Kosmos, 1,4-11. Der herrliche, ewig kreisende Kosmos ist die Bühne, auf der die vergänglichen Menschen kommen und gehen. Sprache, Sinne und Gedächtnis der Menschen können die Fülle der Welt nicht erfassen. Es folgt als grundlegender Teil des Buches die Lehre vom Menschen, 1,12-3,15. Kohelet versetzt sich in die höchste menschliche Möglichkeit. Er sieht sich als gebildeten, weltgestaltenden und das Leben voll auskostenden Herrscher und fragt danach dem Sinn. Angesichts des sicher kommenden Todes erweist sich selbst dann alles als Windhauch. Jeder Augenblick ist von Gott her bestimmt. Der Mensch kann ihn weder berechnen noch in den Griff bekommen. Er kann nur in Furcht das, was ihm jeweils gegeben wird, annehmen. Dieses Daseinsverständnis bestätigt sich dann in einem anschließenden Teil, der die Übel der Welt anhand ausgewählter Beispiele aus dem öffentlichen, wirtschaftlichen und familiären Leben kritisiert, 3,16-6,10. Im nächsten Teil werden Beispiele traditioneller Spruchweisheit und die weisheitliche Theorie über den Zusammenhang von Tun und Ergehen kritisch überprüft, 6,11-9,6. Am Ende steht wieder das Thema Tod. Daran schließt sich die Ethik an, die Weisung für die rechte Lebensführung, 9,7-12,7. Sie ist sehr vielfältig, doch sie geleitet von der Mahnung, in Gottesfurcht die Gabe des jeweiligen Augenblicks zu ergreifen, jede Freude zu genießen und überall da, wo es sich anbietet, tatkräftig zu handeln. Denn jedes Jetzt ist die dem Menschen gegebene Zeit. Er soll nie vergessen, dass er auf Alter und Tod zugeht. Aus dieser Ethik sind die Anweisungen über das religiöse Verhalten herausgenommen und schon vorher als eine Art Zwischenstück in die Gesellschaftskritik eingesetzt, 4,17-5,6. So bilden sie im Gesamtaufbau des Buches eine Art Mitte. Im modernen Denken wird man mit dem Buch Kohelet vor allem die Existenzphilosophie vergleichen können. Doch ist im Buch Kohelet bei aller Neigung zur Erfahrungsweisheit und zur kritischen Auseinandersetzung mit gängigen Meinungen zugleich eine sehr radikale Theorie von der Bindung der Welt an Gott vorausgesetzt. Nach ihr kann nichts, auch nicht das Böseste und Schlimmste, von der Allursächlichkeit Gottes ausgenommen werden. Und von Gott her ist letztlich alles schön. Dies sollte man nicht übersehen, wenn man beim Lesen des Buches von Melancholie überwältigt wird und Kohelet gerade deshalb als modern empfinden möchte. Wer Kohelet als Teil des ganzen Kanons der Heiligen Schriften liest, wird das Buch, ohne dabei die Härte seines Fragens und Denkens preiszugeben, mit der Botschaft von Gottes Handeln in der Geschichte
verbinden. Danke, Susanne. Ich habe Ihnen bewusst eine klassische katholische Einleitung gegeben, weil ich mit diesen Gedanken arbeiten will. Ich will ja nichts kontrastieren und abwerten, sondern ich will sagen, wir haben ja gestern Abend schon darüber gesprochen, dass ich als Jude nicht von der oberen Prämisse ausgehe, vom dritten Jahrhundert, aber wir lassen das mal stehen, das ist ja letztlich nebensächlich. Ob ich als Jude sage, es ist zur Zeit Salomos entstanden, 9. Jahrhundert vor, oder ob die Verfasser der Einheitsübersetzung vom dritten Jahrhundert vorhergehen, das sind ja letztlich nur Zahlenspielereien. Uns geht es ja um die Substanz des Buches. Und in weiten Teilen, insbesondere im mittleren Block, liebe Brüder und Schwestern des jüdisch-christlichen Gesprächs, in 14 Heiligen gehe ich durchaus konform. Und bevor wir nun die evangelische Sicht schauen, damit Sie merken, es gibt durchaus Komplementaritäten, sich ergänzende Gedanken, die Unterschiede lassen wir weg, wir versuchen das Gemeinsame zu arbeiten, möchte ich Ihnen sagen, dass das Buch Kohelet im Gegensatz zu einem hier geäußerten Gedanken durchaus etwas ist, was wir gestern Abend schon angesprochen haben, was aus dem jüdischen Denken des Ersten Testaments organisch herauswächst. Das heißt, der Autor der Einheitsübersetzung spricht davon, dass es einen gewissen griechischen Einfluss gibt, eine Berührung mit Popularphilosophie seiner Zeit. Das mag durchaus sein. Das kann ich als Jude ausgehend von meiner Prämisse, dass es das 9. Jahrhundert vor der Zeitrechnung war, in der Salomo das Buch schreibt, durchaus unterschreiben. Aber ich komme zu Ihnen nach 14 Heiligen, weil ich Ihnen zeigen will, dieses Buch kann ich als Jude durchaus organisch einbauen in das Gesamtgeschehen des Ersten Testaments. Warum? Weil König Salomo, und er wird sich ja als Verfasser entpuppen, er spricht ja davon, Kohelet ben David, das werden wir ja gleich lesen, der Sohn Davids, er wird sich auch später mit Namen bekennen, wir werden den Namen Salomo auch definieren. König Salomo ist König in einer bestehenden Dynastie Israels. Er ist Sohn des König Davids und David gehört zum Stamm Juda und Juda ist eingebettet in ein organisches Ganzes im Judentum seiner Zeit. Und das ist für mich, wenn ich textimmanent arbeite und wie Elmar Kolzin wunderschön ausdrückte, wenn ich holistisch, ganzheitlich arbeite, holistisch kommt von holos griechisch, das heißt, ich schaue mir immer als Jude, nicht nur ich, sondern meine jüdische Tradition, schaue mir immer ein Buch im Kontext des Gesamtgeschehens an. Das ist ein Proprium oder eine Eigenschaft jüdischer Exegese. Jedes Werk, sei es Hiob, auch ein sehr ernstes Buch, seien es die Sprüche, auch ein Werk Salomos, die Sprüche Salomos, die 31 Kapitel, sei es das 12-kapitelige Buch Kohelet. Immer schaut sich ein jüdischer Exeget, ein jüdischer Fachmann, das betreffende Buch im Gesamtkontext an. Und das stelle ich natürlich viele, sehr viele Parallelen fest, die mich zu dem Eindruck, die mich zu der Erkenntnis führen, es handelt sich um ein organisches Ganzes, aus dem dieses jeweilige Buch entsteht. Auch Hiob haben wir gestern Abend herausgearbeitet. Auch die Psalmen, auch die Sprüche haben Gedanken, die sich durchaus als kompatibel herausstellen mit dem Gedanken des Kohelets, mit dem Gedanken des Versammlers, des Predigers oder des großen Meisters, der eine Lehre, die Lehre der Tora in seine Worte kleidet. Die gewisse Melancholie, von der der Text hier spricht, ergibt sich auch bei Hiob. Auch wenn wir Hiob anschauen, ist es nichts Ungewöhnliches. Ich mache auch Seminare bei Hiob, das sind sehr anspruchsvolle Seminare, bei denen wir in der Regel mehr als ein Wochenende brauchen, weil es 42 Kapitel sind. Auch Hiob ist ein sehr ernstes Buch mit sehr schmerzhaften und schwierigen Fragen, die die Existenz des Menschlichen betreffen, die die Existenz des Menschen vis-à-vis Gott thematisieren, sodass ich Sie durchaus bitte und auch herzlich einlade, sich dafür zu öffnen, dass Kohelet mit seinen schwierigen Fragen und seiner Relativierung alles äußeren Genusses und alles äußeren Glanzes durchaus in das kanonisch ersttestamentliche Denken passt. Das ist eine gewisse Andersformulierung meinerseits, denn wie gesagt, wenn Sie die Sprüche anschauen, die Sprüche Salomos, in denen auch sehr deutliche Worte, eine sehr deutliche Relativierung alles Äußeren genannt wird, oder Hiob, der Kampf eines Menschen mit Gott nach der Gerechtigkeit, nach der Theodizee, nach dem Sinn menschlichen Leidens anschauen, oder die Psalmen. Die 150 Psalmen. Es gibt bei den Psalmen einige sehr bedrängende, bedrückende, beklemmende Texte, die uns immer wieder an die Existenz menschlichen Lebens heranführen. So dass ich Sie bitte, Kohelet, dieses große Werk, dieses große philosophisch-theologische Werk einzuordnen, zurückzuführen, in einen großen jüdischen Kontext, sprich holistisch zu betrachten, ganzheitlich. in einem ganzheitlichen Kontext stehend. Gut, jetzt schauen wir uns gerade mal das Evangelische an. Vielleicht liest uns das Evangelische vor, einen evangelischen Kommentar. Das Buch Kohelet aus einer sehr empfehlenswerten Bibel. Ich habe sie immer dabei, die Zürcher, als Alternative zu Luther. Und die Zürcher hat folgendes Vorwort. Haben Sie als zweites Blatt.
Das Buch Kohelet wird in seiner Überschrift...
Kohelet vielleicht eine Spur lauter. Eine Spur.
Das Buch Kohelet wird in seiner Überschrift Koch 1,1 vielleicht erst durch einen späteren Herausgeber, der König Salomo, zugeschrieben und dadurch eng mit dem Buch der Sprüche und dem Holi verbunden. In der älteren jüdischen und christlichen Tradition bildeten diese drei Bücher die Gruppen der salomonischen Schriften der hebräischen Bibel. Siehe die Einleitung zu
Hohelied.
Wie vergleichbare Werke des alten Orients wurde sie einen sagenhaften für seine Weisheit und Dichtkunst.
Tun sich heute schwer. Die Nachbarin bitte ab.
Wie vergleichbare Werke des alten Orients wurden sie einem sagenhaften für seine Weisheit und Dichtkunst gerühmten Vergleiche 1 Könige 5 König der Vorzeit zugeschrieben, ohne dass dieser als ihr Verfasser im modernen Sinn verstanden worden wäre. Das Buch Kohelet wurde vermutlich erst gegen Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus in Jerusalem verfasst. Lange nach König Salomo in der jüdischen Tradition gehört es zu den Megillot, den 5 Schriftrollen also, die an den hohen Jahresfesten verlesen werden. Siehe die Einleitung zu Ruth. Das Buch Kohelet wird am Laubhüttenfest verlesen. Das hebräische Wort Kohelet kann als Sprecher der Versammlung oder Gemeinde gedeutet werden. Das könnte jemand sein, der zur Gemeinde oder Volksversammlung spricht oder jemand, der deren Denken sozusagen als Stimme des Volkes zur Sprache bringt. Nur in Kohelet 1 bis 2 tritt Kohelet als fiktiver König auf. Danach spricht er einfach als ein Weiser, vergleiche Kohelet 12,9. In seiner literarischen Form zeigt das Buch Kohelet sowohl Entsprechungen zu ägyptischen Weisheitslehren, die als Testament eines Königs gestaltet waren, als auch zu populärphilosophischen griechischen Schriften seiner Zeit, sogenannten Diatriben. Der Mensch ist vergänglich, seine Erkenntnis und seine Handlungsfähigkeit sind begrenzt. Deshalb sind all seine Arbeit und sein Mühen nichtig und ein Greifen nach Wind. So Kohelet 2, 11, 26, 4, 16. Nach Kohelet besteht für den Menschen das einzig Erreichbare und Erstrebenswerte gut darin, zu essen, zu trinken und sich des Lebens zu freuen, wann immer ihm das möglich ist. Darin sieht er das größte Geschenk des Schöpfers an die Menschen. So Kohelet 2, 22 bis 24, 3, 13, 9, 7 bis 10. Und so kritisiert Kohelet soziale Missstände, durch die es Menschen unmöglich gemacht wird, ihr Leben zu genießen. Kohelet 4, 1 bis 3. Ebenso spricht er sich dagegen aus, dass Menschen freiwillig darauf verzichten, ihr Leben zu genießen, weil sie sich später im Leben oder gar nach dem Tod einen Gewinn oder Vorteil davon versprechen. So Kohelet 5, 12 bis 14, 6, 3 bis 6. Die Menschen sollen vielmehr sich selbst und anderen die Freuden gönnen, die Gott ihnen ermöglicht, und in Ehrfurcht vor Gott hinnehmen, was sie nicht begreifen und nicht verändern können. Damit nimmt Kohelet ähnlich wie Hiob 28 einen skeptischen Zug der älteren israelitischen Weisheitstraditionen auf, vergleiche Sprüche 10 bis 10.
Sie sehen, da wird die Parallele durchaus geschlagen zu den anderen großen Büchern der Tora.
Und wendet ihn kritisch gegen optimistischere Erwartungen seiner Zeitgenossen. Weisheit ist kein zuverlässiger Weg zu einem glücklichen Leben, vergleiche Sprüche 1 bis 9 und siehe die Einleitung zu Sprüchen. Wer darauf hofft, dass Gott in die Geschichte eingreifen wird, um die Welt grundlegend umzugestalten, so etwa Jesaja 65, 66, gibt sich ebenso Illusionen hin wie diejenigen, die eine göttliche Vergeltung für den einzelnen Menschen nach seinem Tod erwarten, so Psalm 49, 73. Demgegenüber verweist Kohelet ganz im Sinn der biblischen Urgeschichte, Genesis 1 bis 11, darauf, dass Gott die Welt im Großen und Ganzen gut und schön geschaffen hat und dass es vor allem die Menschen sind, die sich selbst und einander das Leben schwer machen.
Ganz wichtiger Satz.
Nicht zuletzt durch ihre vermeintliche Weisheit. Das Buch Kohelet hat bis in die Alltagssprache der Gegenwart gewirkt, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, Kohelet 1,9, und alles seine Zeit hat, Kohelet 3,1, sind sprichwörtliche Redensarten geworden.
Dankeschön. Und jetzt schlage ich vor, hält uns nichts mehr davon ab, mit dem Text anzufangen. Nehmen Sie bitte gerade den Huber-Rosenzweig-Text vor. Da sind zwei Blätter leider nach hinten verrutscht. Schauen Sie mal, gehen Sie mal an das Ende des Pakets. Da müssten Sie zwei Blätter haben, die Sie nach vorne bringen. Das ist leider beim Kopieren verrutscht. Genau, einfach die zwei letzten Blätter nach vorne holen. Denn es fängt oben mit 389 an. Die beiden letzten Blätter einfach von unten nach oben. Genau. Sie müssten oben haben 389 und auf der Folgeseite 391. Und ich bitte Sie um ein kleines Entgegenkommen. Ich habe schon viel unterstrichen. Warum habe ich so viel unterstrichen? Weil ich die Schlüsselworte des Textes für uns alle schon markieren wollte, vormarkieren wollte, damit wir nicht lang suchen und nicht lang unterstreichen müssen, sondern ich wollte schon eine gewisse Vorarbeit leisten für große Seminare, die ich ebenfalls schon durchgeführt habe, und wir dann gezielt mit diesen Worten, wenn ich sie dann zu einer Partnerarbeit aufrufe oder zu einer Einzelreflexion anschauen können. Also Sie dürfen natürlich weiter unterstreichen und weiter Bemerkungen machen, das sind Ihre Blätter. Das Typische bei Martin Buber ist übrigens, dass er nach dem Prinzip der Kolometrie, das muss ich kurz erklären, nach der Kolometrie seine Bibel gestaltet. Das heißt, es sind immer wieder Freiräume da, nicht damit man was anstreichen kann, das ist ein Nebeneffekt, sondern Kolometrie bedeutet bei Martin Buber, Franz Rosenzweig, den Urheber dieser Verfassung, dass er nach den Atemeinheiten des gesprochenen Textes einen Zeilenumbruch vornimmt. Ich wiederhole, Kolometrie kommt von Griechisch Kolon, Atemeinheit, Metros, das Maß. Das heißt, er überträgt seine Übersetzung so gestaltet, dass immer die Sätze dann enden, wenn eine Atemeinheit im Hebräischen zum Abschluss kommt. Und so ist auch die Konstruktion des Hebräischen. Die hebräischen Texte, die natürlich vorliegen, sind so aufgebaut, dass der Sprecher Worte spricht und nach einer Atemeinheit eine Pause vornimmt. Und diese Pause gibt Buber so wieder, dass er einen Zeilenumbruch vornimmt. Damit wir ein bisschen in dieses hebräische Denken hineingeführt werden, macht er es. Übrigens, diese Kolometrie hat Buber erarbeitet vor 50 Jahren, ist ein Kennzeichen aller Texte im Ersten Testament. Im Ersten Testament, in der Tora, sind alle Texte eingeordnet nach dem Prinzip der Atemeinheiten. Warum? Weil die Bibel ursprünglich gesprochen und nicht geschrieben wurde. Wir sprechen ja heute alle von Heiliger Schrift, aber ursprünglich war es das gesprochene Wort. Im Hebräischen nennt man die Tora ja den Mikra. Das arabische Wort Quran kommt übrigens von der gleichen Denkweise, dass wir nämlich etwas sprechen, bevor wir es schreiben. Lange Zeit, bevor die Schrift erstellt wurde, bevor die Tora, das Erste Testament, zu Papyrus und Pergament gebracht wurde, sprach man sie. Die Tora wurde gesprochen. Es war das gesprochene Wort Gottes. Ob Sie Genesis nehmen oder Deuteronomium oder die Schriftrollen, die hier genannt wurden, die Megillot oder die großen Psalmen. Die Texte wurden gesprochen. Das kann man anhand der Textstruktur auch nachweisen, dass Texte eher gesprochen wurden. Auch Kohelet, der Versammler, sprach die Texte vor dem Auditorium, das er vor sich hatte, vor dem Volk, das er beeinflussen wollte. Und erst später, erst mit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, etwa 5. Jahrhundert vor, wurden erste nennenswert große Verschriftlichungen zum synagogalen Gottesdienst vorbereitet, auf Pergament, auf Papyrus. Aber lange Zeit, bevor die Juden zurückkehrten aus dem babylonischen Exil im 5. Jahrhundert vor, wurde überwiegend mündlich vorgetragen. Natürlich hatte man bestimmte Schriftrollen, aus denen man vortrug. Aber das Volk selbst sollte durch Hören und durch Nachsprechen mit der Bibel vertraut gemacht werden. Und das schlägt sich, wie gesagt, in ihrer Übertragung, wie sie Buber nennt, die sie vor sich haben, nieder, nämlich einem nicht durchgängigen Schreibfluss, der aber intendiert ist, um diese Kolometrie, diese Einteilung nach Atemeinheiten zu dokumentieren. Okay.
Das ist dann die Judenschule.
Ja, können Sie sagen.
Weil man aus der Ferne dieses Sprechen immer gehört hat.
Richtig.
Und das war natürlich etwas
durcheinander. Ja, aber nur scheinbar. Wir wissen, dieser Begriff Judenschule muss mit äußerster Vorsicht genossen werden. Es ist nicht etwas, was chaotisch und negativ und durcheinander ist, sondern es wirkt für Außenstehende. Das ist der Punkt.
Genau so.
Gut, dass Sie das sagen.
Aber für Koran ist das auch ein bisschen so. Die müssen auch immer schreiben.
Richtig, genau. Koran. Ich habe es Ihnen ja eben gesagt, das Wort Koran heißt das Gesprochene. Wenn Sie es notieren, bitte. Bitte viel mitarbeiten und mitschreiben. Das lohnt sich für Sie. Das Wort Koran heißt das Gesprochene, von der hebräischen Wurzel kara, kara. Und wir Juden bezeichnen unseren, in Anführungszeichen, Koran, das Alte oder Erste Testament, im ursprünglichen Sinn Mikra. Der Mikra ist das gleiche Wort wie der Koran, nämlich das gerufene oder gesprochene Wort Gottes. Und heute noch Juden, auch ich, wenn ich zu Hause bin, murmle, wie Buber sagt, spreche die Worte der Schrift, die später Schrift wurde, weil ich dadurch viel mehr memorisieren kann. Das Sprechen hat den Vorteil, dass Sie dadurch viel mehr verinnerlichen können, als wenn Sie nur lesen. Der Kopf, das weisen Ihnen Neurologen nach, arbeitet viel mehr mit, wenn Sie etwas sprechen. Wenn Sie etwas nachsprechen, Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim, Hevel Havalim Amar Kohelet, Hevel Havalim Hakol Hevel. Und darum waren wir Juden, jetzt sage ich noch etwas, was ich Sie, womit ich Sie ein bisschen provozieren will, darum waren wir Juden auch so gescheit. So waren wir so fränkisch gescheit im Laufe von 2000 Jahrhundert, weil jüdische Jungs mit sechs Jahren schon angehalten wurden und werden, erste Teile der Schrift auswendig zu lernen und zu sprechen. Darum hat man uns Juden gehasst wie die Pest. Und letztlich auch vergaßt, 6 Millionenfach, weil wir Juden einfach wahnsinnig gescheite Leute waren. Denn es ist ja kein Wunder, wenn Sie mit 6 Jahren anfangen, die Schrift zu lesen und zu sprechen, bei Tag und bei Nacht, so wie es ja bei Psalm 1 heißt, wer ist ein Mann, der in Gott gewurzelt ist, ein Mensch, der Tag und Nacht über die Schrift murmelt, steht ja in Psalm 1. Und wir Juden haben das wörtlich genommen. Juden studieren bei Tag und bei Nacht, auch in die Nacht hinein, manche Juden machen es auch im Schlaf, murmeln einfach drauf los, ich auch. Und wenn Sie die Bibel eben bei Tag und bei Nacht sprechen, dann können Sie sie by heart. Kennen Sie den Ausdruck by heart im Englischen? Was heißt by heart? Auswendig. Wenn Sie im Englisch sagen, ich kann es auswendig, sagen Sie nicht einfach auswendig, sondern by heart. Oder Französisch, par cœur. Genau. Und das ist typisch für uns Juden. Wir lieben unsere Bibel so sehr, dass wir sie by heart können. Und ich kann große Teile der Bibel wirklich auswendig. Aber das hindert mich nicht daran, sie dennoch in einer Judenschule, und wir sind heute eine Judenschule, hier im schönen Verzeihlien, im schönen Oberfranken, wir arbeiten heute daran, diese Schrift by heart, das heißt mit dem Herzen zu verstehen, par cœur, nicht nur mit dem Verstand. Ja,
die Leute, die draußen an diesen Schulen vorbeigegangen sind, auch im Fränkischen, die haben natürlich die Sprache nicht verstanden.
Genau.
Die haben es als ein irgendwas
auseinander aufgefasst. Natürlich, weil wenn man aus einer anderen Tradition kommt und nicht weiß, wie wir Juden arbeiten, wie wir Juden systematisch nach unserer eigenen Tradition Texte auslegen, denkt man, die spinnen, die sind verrückt, die sind chaotisch. Aber wenn man sich wirklich hineinbedenkt, und Sie machen das ja schon mit mir, diverse Menschen, Teilnehmer schon 3 Jahre, und wenn Sie sich auch Bücher besorgen und in anderen Lehrhäusern arbeiten, andere Akademien besuchen, in denen Juden zugezogen werden, werden Sie merken, es ist ein eigener Lernstil, aber der seine eigene Ordnung, seine eigene Disziplin und seine eigene Schönheit hat. Man muss es natürlich kennenlernen und nicht von vornherein gleich sagen, na, das taugt nichts, das haben wir nie gemacht, also ist es der letzte Dreck. Das ist ein Unrecht, das man uns Juden im Laufe von 2000 Jahren leider angetan hat. Und darum sind wir heute im 50. Jahrestag der Nostra Aetate-Deklaration miteinander versammelt, weil wir die Schönheit und die Liebenswürdigkeit jüdischen Lernens, das auch Jesus übrigens prägte und Paulus prägte, steht alles im Neuen Testament, würdigen wollen. Wir fangen an. Wer möchte gerne anfangen, ein Stück vorzulesen? Reden, Versammlers. Oben Seite 389, Martin Buber, wie gesagt, können Sie sich dazu schreiben. Martin Buber, Franz Rosenzweig Übersetzung. Können Sie auch kaufen, empfehle ich sehr. Thomas hat das zu Hause. Empfehle ich von ganzem Herzen, bei heart, sich am Montag früh die Übersetzung anzuschaffen. Kostet etwa 45-50 €. Je nachdem, ob Sie es bei Amazon oder im Laden kaufen, sehr empfehlenswert. Die Schrift heißt es, die Schrift von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Er hat es dann später die Schrift genannt, weil sie ja als Schrift vorliegt. Ursprünglich gerufen, Mikra, später Schrift. Ich empfehle es Ihnen von Herzen. In allen Seminaren, die ich deutschlandweit mache, benutze ich als jüdische Übersetzung standardmäßig Martin Buber, Franz Rosenzweig. Und wie gesagt, Sie gehen einfach zum Buchhändler am Montag früh und sagen, Martin Buber, Franz Rosenzweig, die Schrift. Das sind 4 Bände. Mittlerweile übrigens mit Zeilennummerierung. Übrigens nicht, dass Sie sich wundern, warum keine Zeilennummerierung dabei ist. Das macht Buber auch deshalb, weil er in das jüdische Denken ursprünglich einführen wollte. Nämlich das jüdische Denken hat ja in der Tora, wenn Sie die Schrift lesen, das Pergament oder Papyrus, keine Zeilennummerierung. Und in dieses Denken wollte Buber ursprünglich einführen, dass es keine Zeilennummerierung gab. Wenn Sie mal in Google gehen und eine Tora-Rolle sich anschauen, da geben Sie einfach eine Tora-Rolle, da werden Sie auch sehen, die Tora-Rolle, die Jesus in der Hand hielt und die Salomo in der Hand hielt, ist durchgängig wie hier, ohne Zeilentrennung. und ohne Nummerierungen an den Enden. Und das wollte Martin Buber 1960, 70, als er seine Übersetzung der Öffentlichkeit gab, nachahmen, damit der deutsche Leser, der das ja lesen sollte, spürt, aha, so etwa mit dieser kurzen Zeilenfestlegung plus fehlender Zeilennummerierung muss man sich das hebräische, das biblische Schriftstück vorstellen. Heute hat man da die Deutsche Bibelgesellschaft, die das herausbringt, die Wünsche vieler Leser berücksichtigt, nämlich dass es Zeilennummerierung gibt. Das heißt, wenn Sie am Montag in einem Geschäft, in 14 Heiligen oder in Bamberg die Bibel kaufen, werden Sie natürlich durchnummeriert finden, aber im gleichen Stil der unvollständigen Zeilen zur Nachahmung des hebräischen kolometrischen Denkens.
Dunst der Dünste spricht...
Nochmal die Überschrift gerade, die Überschrift.
Redenversammlers, Sohn Davids, Königs in Jerusalem. Dunst der Dünste spricht Versammler. Dunst der Dünste, alles ist Dunst. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seiner Mühe, damit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein Geschlecht kommt, und die Erde steht in Weltzeit. Strahlt die Sonne auf, kommt die Sonne hinab. Sie strebt zu ihrem Ort, dort verstrahlt sie. Nach dem Süden geht, nach dem Norden kreist. Kreist und kreist und geht der Wind. In seinen Kreisen kehrt der Wind. Alle Bäche gehen zum Meer, und das Meer ist keinmal voll. An den Ort, dahin die Bäche gehen, dorthin kehren sie sich zum Weitergehen. Ermüdend sind alle beredbaren Dinge, niemand kann sie zur Rede machen. Nicht sättigt sich das Auge am Sehen, nicht füllt sich das Ohr mit Hören. Was im Sein war, ist, was sein wird, und was man tat, ist, was man tun wird. Keinerlei Neues unter der Sonne.
West ein Vorsicht, das ist eine besondere Konstruktion Bubers. West. Gut, dass Sie das sich gerade versprochen haben. Martin Buber, liebe Freunde und Freundinnen im wunderschönen 14 Heiligen. Martin Buber wagt, habe ich Ihnen ja gestern Abend schon gesagt, Martin Buber wagt gewagte Formulierungen der deutschen Sprache. Er ist nicht so kuschelweich wie Luther und nicht so kuschelweich wie die Zürcher Übersetzung und nicht so kuschelweich wie die Einheitsübersetzung. Martin Buber mutet uns ein schwieriges Deutsch an, das aber das Hebräische mit seiner Schwierigkeit und mit seiner Tiefe weitgehend imitiert. Und hier ist gemeint, west, ist ein ganz seltenes Wort in der mittelhochdeutschen Sprache, nämlich das Verb zu wesen. Mein Wesen west in mir. Buber war ein grandioser, habe ich ihn gestern Abend deutlich gesagt. Martin Buber war ein großer Kenner der deutschen und der hebräischen Sprache. Und er arbeitet mit beiden Sprachen brillant. Und er versucht, die wunderbaren, blumigen und tiefsinnigen hebräischen Konstruktionen in die deutsche Sprache adäquat zu übertragen. Er spricht nie von Übersetzen, weil Übersetzung immer ein sehr schweres Unterfangen ist, von dem man sagt, das geht letztlich gar nicht, sondern er überträgt. Er will eine Übertragung der Schrift vornehmen. Unterschied ist klar. Übersetzung will immer 1:1. Wenn Sie heute meinetwegen technisches Englisch übersetzen, da können Sie 1:1, weil es ja mehr um technische Aspekte geht, lernen. Ich wohne in der Nähe von Heidelberg, da gibt es eine große Dolmetscher- bzw. Übersetzerschule. Aber da geht es ja mehr um Technikalien. Buber sagt, die Bibel ist für ihn so kostbar und so heilig und so gewichtig, dass er das Wort Übersetzung gar nicht benutzen will, weil man etwas, was aus einem so heiligen Kontext wie Salomo und Mose und Jesaja gar nicht wirklich übersetzen kann. Das ist so eine andere Welt, sagt er. Das ist so eine andere Mentalität. Das ist so eine andere Kultur, das kann man gar nicht übersetzen. Darum begnügt er sich mit dem Begriff übertragen. Darum er nennt seine Schrift die Übertragung. Er ist ganz demütig. Und er versucht, wie gesagt, gewagte Ausdrücke in der deutschen Sprache, raffinierte, die uns eben nachdenklich stimmen sollen. Er will bewusst, dass wir nicht einfach drauf loslesen, sondern nachdenken. Wäst ein Ding? Wäst ein Ding heißt, ist es wesensmäßig vorhanden in etwas? Also machen Sie sich gefasst, es kommen immer wieder gewagte, außergewöhnlich deutsche Formulierungen, die uns aber in die Tiefe der hebräischen Sprache führen sollen. Wehst ein Ding?
Wehst ein Ding, davon einer spricht. Sieh dieses an, das ist neu. Längst ist's gewesen.
Gewesen, da haben wir ja auch das Wort drin, gewesen. Da ist das Wesen drin. Buber war ein brillanter Kenner der deutschen Sprache und ermutet uns Lesern, ganz große Nachdenkensvorgänge. Das möchte ich nochmal sagen. Buber kann man nicht so runterlesen wie Einheit. Buber wollte bewusst, er hat 40 Jahre an der Übersetzung gearbeitet. 40 Jahre an der Übersetzung, an der Übertragung gearbeitet, weil er den deutschen Leser, sei er Jude, sei er Christ, eine Herausforderung zumuten wollte. Und das Deutsch ist nicht leicht, führt sie aber in ungeahnte Tiefen der hebräischen Sprache.
Längst ist's gewesen in der Weltdauer, die vor uns gewesen ist. Kein Gedenken ist für die Frühen und auch für die Späten, die sein werden. Für sie wird kein Gedenken sein bei denen, die spätest da sein werden.
Dankeschön. Thomas, vielleicht ein Stück weiter, damit wir zwei Kapitel gehört haben.
Ich, Versammler, war König über Israel in Jerusalem. Ich gab mein Herz daran, in der Weisheit zu forschen und zu spüren, nach allem, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat der Gott den Menschenkindern gegeben, sich damit zu befassen. Ich habe alles tun gesehen, das unter dem Himmel getan ward. Und da alles ist Dunst und ein Trachten nach Wind. Verkrümmtes, nicht vermag man's gerade zu richten. Mangel, nicht vermag man's in Zahl zu bringen. Ich habe mit meinem Herzen geredet sprechend. Ich da, meine Weisheit habe ich groß gemacht und gemehrt über alles, was vor mir über Jerusalem war. Und mein Herz hat viel eingesehen, Weisheit und Kenntnis. Und nun gab ich mein Herz dran zu erkennen. Weisheit und Kenntnis als Tollheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Trachten nach Wind ist. Denn in einer Fülle von Weisheit ist Verdrusses die Fülle. Und wer Kenntnis mehrt, mehrt Schmerz. Ich sprach zu meinem Herzen, geh doch los. Ich will dich mit Freude versuchen und besieh das Gute. Und da auch dies ist Dunst. Zum Lachen sprach ich, toll ist's. Und zur Freude, was tut die auf? Ich spürte in meinem Herzen es aus, mein Fleisch zu laben mit Wein, nur dass mein Herz sich mit Weisheit führte. Und mich an die Narrheit zu halten, bis dass ich sehe, wo denn für die Menschensöhne das Gute sei. Auf das unterm Himmel sie's tun, die Zahl ihrer Lebenstage hindurch. Groß legte ich mein Tun an, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Rebenhänge, ich machte mir Gärten und Haine und pflanzte aller Art Fruchtbäume darein. Ich machte mir Wasserteiche, draus einen Wald, Bäume sprießend zu tränken. Ich erwarb mir Knechte und Mägde, Haussöhne waren mir eigen. Auch viel Erwerbs an Rindern und Kleinvieh war mein, mehr als aller, die vor mir in Jerusalem waren. Auch stapelte ich Silber und Gold, Sonderschatz von Königen und den Gauen. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen an und die Wonne der Menschensöhne, die Dame und die Damen. Ich wurde groß und nahm zu, mehr als alles, was vor mir in Jerusalem war. Und gar meine Weisheit, die stand mir bei. Was meine Augen alles wünschten, nicht versagte ich's ihnen, nicht weigerte ich mein Herz aller Freude. Denn mein Herz freute sich von all meiner Mühe her. Und mein Teil war dies von all meiner Mühe her. Ich wandte mich der Allheit meines Tuns zu, das ich getan hatte, und der Mühe, damit ich es zu tun mich abgemüht hatte. Und da alles ist Dunst und ertrachtet nach Wind und kein Vorrang ist unter der Sonne.
Danke, Bruder Thomas. Wir machen es so, jeder reflektiert mal die beiden Kapitel. Ich habe Ihnen ja schon einige Stellen, Schlüsselstellen nenne ich sie, unterstrichen, über die wir ganz besonders arbeiten, damit Sie die fokussieren können. Manchmal habe ich sie sogar doppelt unterstrichen, weil das Schlüsselworte aus dem Hebräischen sind. Es hört sich trübsinnig an, es hört sich etwas bedrückend an, wenn wir bedenken, ja, ich habe ja gesagt, im ersten Buch Könige wird ja in 10 Kapiteln von 3, in 8 Kapiteln von 3 bis 10 sehr deutlich beschrieben, welche Größe König Salomon hatte, sodass wir Salomon ja einbetten können in die große Geschichte Israels. Wir wissen, dass das, was er hier sagt, zutrifft, denn wir haben ja ein anderes Buch, wie gesagt, Erster Könige, und dort wird ja beschrieben, aus der Sicht des Verfassers, nicht aus der Sicht seiner selbst, Susanne, sondern aus der Sicht des Verfassers des Buches der Könige, König Salomon war reich und weise und einfallsreich, nicht nur äußerlich reich, innerlich reich, und er baute sich diesen Palast, er baute den Palast des Herrn, und die Könige Hiram und jener aus Moab und Edom kamen alle zu ihm und beschenkten ihn. Und er war angesehen in der ganzen Welt des damaligen Orients. Sodass wir eine Bestätigung haben, dass das, was er hier sagt, das habe ich ja vorhin gesagt, Elmar Kotzi hat es ja wunderschön schon vorausgedrückt, holistisch. Wir können König Salomo einbinden in das Geschehen der Bibel. Holistisch heißt ganzheitlich. Ich als Jude schaue mir immer Querbezüge an, was ich ja mit Ihnen heute auch machen werde. Ich schaue mir immer Querbezüge an in der Bibel und versuche das Gesamtbild herauszuarbeiten. Ich schaue mir nicht nur Kohelet an, dieses wunderbare Buch mit 12 Kapiteln, sondern ich suche Parallelen. Und da gibt es zum Beispiel, haben ja die Verfasser vorhin auch gesagt, die Sprüche Salomos, das Hohelied der Liebe, Hiob, die Psalmen und wie gesagt 8 Kapitel im 1. Könige, in der der Reichtum und die sprichwörtliche Weisheit, ihr Lieben, Salomos beim Namen genannt wird. Und wenn zwei Bücher das thematisieren, in einer auffälligen Übereinstimmung, können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Mann, wann immer er das geschrieben hat und wer immer es nachredigiert hat, etwas Authentisches uns mitteilt. Nun machen wir es so, jeder reflektiere ein bisschen über die beiden Kapitel, fokussiere insbesondere die von mir unterstrichenen Stellen und wir werden dann herausarbeiten, warum das Buch nicht so trübsinnig ist, liebe Freunde und Freundinnen, wie es anmutet. Es hört sich natürlich bedrückend an. Alles ist Mühe, damit ich gewandt habe, alles ist Dunst, kein Vorhang ist unter Sonne, ich habe alles gemacht, ist für die Katze sozusagen. Wir werden miteinander nachdenken, wie etwas, was scheinbar bedrückend und sinister ist, uns zu einer ungeheuren Tiefe und einer ungeheuren Gottesbeziehung führen wird. Und ich lade Sie ein, jetzt einmal jeder für sich, 5 Minuten, mal schon durch die unterstrichenen Stellen und durch andere Stellen, Sie dürfen es fleißig selbst markieren natürlich, herauszuhören, worum geht es? Es ist ja immerhin Heilige Schrift. Ich möchte Sie bitten, selbst zu erarbeiten, warum dieses Buch dennoch Bestandteil der Heiligen Schrift beziehungsweise des Heiligen Wortes Gottes wurde. Wir machen ja keine Säkularliteratur, wir machen ja nicht einen gemütlichen Lesezirkel, sondern ich möchte mit Ihnen bis morgen Mittag 12 Uhr erarbeiten, warum dieses Buch, obwohl es diesen bedrückenden, scheinbar bedrückenden Charakter hat, dennoch eine ungeheure Tiefe hat, die uns letztlich zu dem führt, was das Ziel der gesamten Schrift ist, nämlich die Beziehung mit Gott zu festigen. Bitte fangen Sie an, einfach reflektieren, in die Tiefe gehen und anschließend sammle ich Ihre Eindrücke, Ihren Input und mache daraus einen großen Gobelin. Bitte, fangen Sie an. Jeder für sich 5 Minuten. Und unterstreichen Sie kräftig, kräftig am Text arbeiten. Hevel, H-E-W-E-L, H-E-W-E-L. Über dieses Wort müssen wir unbedingt nachdenken. Buber übersetzt es mit Dunst. Ich habe hier gerade die Zürcher vor mir. Nichtig spricht er. Nichtigkeit sagt die Zürcher. Da gibt es verschiedene Varianten. Und Sie schreiben bitte auf Hevel. H-E. Heinrich Emil Werner Emil Ludwig. Hevel ist das Wort für Dunst, das ja dutzende Male vorkommt. Und ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, was ist es denn dieser Dunst? Warum sagt er Dunst? Warum sagt er nicht Null und Nichtig? Es gibt ein Wort im Hebräischen für Nichtig. Und er benutzt Dunst und wiederholt es ja, Dunst der Dünste, alles ist Dunst. Sie denken mal darüber nach, was für Tiefe, die werden wir natürlich erarbeiten, hinter dem Wort Dunst steht.
Ich habe gelesen, dass die Juden einen wesentlich kleineren Wortschatz hatten im Althebräischen wie wir. Und deshalb haben die Wörter in der Regel, nicht alle, aber die meisten, sehr viele verschiedene Bedeutungen.
Richtig.
Je nachdem der Satzzusammenhang.
Wunderbar.
Die Bedeutung des Satzes war.
Ausgezeichnet.
Das gleiche Wort, verschiedene Aussagen.
So ist es.
Ist für mich das Wort Dunst eigentlich auch nur, ich sag mal, ein Symbol oder sowas
genau.
Ähnliches für etwas, was wir nicht erkennen können.
Genau. Und jetzt kriegen Sie noch eine Aufgabe von mir. Sie denken mal darüber nach, wo in der Bibel dieses seltene Wort noch vorkommt. Und wenn Sie wirklich sich in der Bibel auskennen, Sie sagen es noch nicht, erst nach Ihrer Reflexion, dann werden Sie mir sagen, wo in der Bibel dieser Name Hevel noch einmal vorkommt.
Kann das mit Schleier zusammenhängen, dass etwas von unseren Augen fällt, wenn wir
durch
sind, wie ein Schleier?
Auch.
Jetzt sehen wir durch einen Schleier.
Auch, es hat was mit Schleier zu tun, das ist richtig. Und es gibt noch ein anderes Phänomen, ich will es Ihnen nicht deutlicher nennen, sonst haben Sie es sofort. Sie denken mal jeder für sich nach, nicht sofort, Sie müssen es nicht sofort sagen. Es gibt ein Phänomen, ich will es nicht näher bezeichnen, sonst haben Sie sofort, dass auch Hevel ist der Name im Hebräischen von Dunst, bitte, genau, das in der Bibel vorkommt, und zwar an einer sehr, 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 sehr frühen Stelle im Ersten Testament. Sie sagen es bitte noch nicht, denn ich will den anderen eine Chance geben, mitzudenken. Versuchen Sie mal nachzudenken, denn wir arbeiten ja, wie wunderbar Elmar Kozilas erkannt hat, als Mann mit jüdischem Herzen, nämlich, dass ich als Bibelexeget immer ganzheitlich arbeite. Und natürlich schaue ich als Jude nach, wenn ich so einen Text habe, wo kenne ich dieses Wort Hevel in der Geschichte der Bibel schon einmal? Und wenn ich die Stelle finde, wird mir so viel klar. Und das bitte ich Sie jetzt in der Einzelreflexion mal durch Anregen Ihres Hirncomputers herauszufinden. Sie werden sich wundern, was wir dadurch an Erkenntnis kriegen. Jeder bitte für sich. 5 bis 7 Minuten und dann bringen wir in die Gruppe ein. Wir können ja so machen, wir sammeln und im Laufe des Gesprächs ergibt sich bestimmt noch mehr. Ich sehe an Ihren Augen, an Ihrem Hirn, dass sich da einiges tut. Also teilen Sie mit uns Ihre Erkenntnisse.
Ich finde eher in diesem Text, hier spricht immer, ich habe gemacht.
Wunderbar.
Ich habe gemacht. Mein Geld, reinreichte, meine Mägde und alles. Und dann hat er erkannt, das ist alles in Gesamtschau, der Gesamtschau Gottes, ist es ein Licht.
Ein wunderbarer Gedanke. Bitte sagen Sie ihn noch einmal, der ist wunderschön. Hören Sie zu auf die weisen Worte unserer Teilnehmerin, sagen Sie es bitte nochmal. Ja, weiß, genau. Das weiße Haupt reflektiert Ihre weise Einsicht. Das war wunderbar. Darf ich Sie bitten, das nochmal in anderen Worten oder in gleichen Worten zu...
Diesen Text liest ich.
Deshalb habe ich es unterstrichen.
Und auch mir, mein Reich.
Wunderbar.
Mein Vieh, meine Weisheit. Mein Herz freute sich,
meine
Mühe und alles.
Ja.
Und er hat alles eigentlich für sich gemacht.
Genau.
Und hat sich nicht in die... Also sich als Mittelpunkt irgendwie
wunderschön
sehen und nicht, dass er das eigentlich alles von Gott...
Genau, wunderbar. Ein großer Gedanke. Wir sammeln weiter.
Ich glaube aber, wenn er das jetzt als König von Israel so festgestellt hat, dann ist dieses Sammeln doch mit der Festigung auch des Königstums und seiner Rolle als König, also nicht als Ich, also für sich hat er das gesammelt, sondern letztlich auch um seine Königsstellung, um sein Amt gewissermaßen in würdiger Weise darzustellen und zu vertreten und zu festigen, würde ich sagen. Ich darf noch vielleicht sagen, ich habe noch eine, also meine bisherige jüdische Übersetzung ist die Tur Sinai. Und da steht für Dunst ist Eitelkeit.
Es ist aber nicht so befriedigend. Bei aller Ehre zu Tur Sinai, darf ich Sie bitten, am Montag früh dennoch den Buber zu kaufen. Tun Sie sich die Freude. Am Montag früh darf ich Sie ganz herzlich bitten, denn in Bamberg, im schönen Bamberg, bitte mal den Buber zu kaufen. Es gibt natürlich noch andere jüdische Übersetzungen. Aber ich bin nicht damit glücklich, weil Martin Buber noch tiefer und noch gründlicher und noch authentischer in den Text hineingegangen ist. Darum tun Sie sich die Freude, Montagvormittag gleich im schönen Bamberg bitte die Martin-Buber-Übersetzung anzuschauen. Ja, genau. Sagen Sie noch was?
Ich hab nur gedacht, von dieser sogenannten Eitelkeit, wie er das nennt, da spricht einfach auf dieser Aspekt, dass man mit all dem Tun, was er so beschreibt und aufzählt, eben von einer Stellung ausgehen kann,
ja,
die er damit gefördert hat.
Ja, einverstanden?
Das war im besten Sinn, also für Israel und für seine Rolle.
Genau, bleiben Sie aber am Text. Arbeiten Sie noch am Text heraus, ohne zu viel zu deuten, am Text. Was lesen Sie noch am Text? Bitte am Text, so wie die das gemacht hat. Was leiten Sie noch aus dem Text heraus? Aus dem geschriebenen Text?
Ja, ich sehe ja auch das Ich, das er sagt, ich wollte nur sagen, ich als König.
Ja.
Das ist textbezogen.
Ja, ja. Aber wir wollen ja verstehen, was er bemängelt, was er leidvoll erfahren hat. Was können Sie noch erarbeiten aus dem Text über das, was er geleistet hat? Er will ja nicht einfach nur die Fakten benennen, das ist richtig. Aber was können wir noch ableiten über seine Gesinnung? Wir wollen ja die Gesinnung eines großen Mannes verstehen, der uns etwas mitteilen möchte. Die Gesinnung eines großen Mannes, der viel im Äußeren gewirkt hat, das bezeichnet er sehr deutlich, und dennoch uns in eine Innerlichkeit führen will, die vielen Menschen eben nicht zugänglich war. Wer möchte dazu was sagen?
Ich sehe das, er war also ein Suchender, ein Philosoph, der sich Gedanken gemacht hat und alle Freuden und alles hat er ausgekostet, aber nichts hat ihn wahrscheinlich innerlich zufriedengestellt.
Richtig.
Er hat immer nach etwas handfest, nach einer Tatsache gesucht. Und dass das Wort Dunst so oft aufkommt bei ihm, das deutet doch darauf hin, also er erkennt dann nach allen Freuden, was er alles genossen hat und so, nichts ist beständig, nichts ist von Dauer.
Genau.
Es ist alles eine Vorgaukelung von Tatsachen, ein Schleier liegt über allen, aber was ist hinter dem Dunst? Dunst, das will er vielleicht ergründen, aber
sehr gut.
Er kann es nicht ergründen.
Ausgezeichnet.
Er gibt keine Antwort darauf.
Noch nicht, genau. Woher kommt das Wort Dunst vor, die Dame?
Nebel ist Wolke und Wolke ist immer Symbol für Gott.
Auch schön, sehr schön.
Ja. Da habe ich mir das gedacht und er denkt, alles ist Dunst im letzten Ende. endet alles im Dunst bei Gott.
Ja, auch ein wunderschöner Gedanke. So habe ich mir das ausgezeichnet. Genau, wer möchte noch was ergänzen?
Nur ergänzen, ich glaube, es war bei der Berufung Elias. Also erst kam das Feuer und da war nicht Gott und dann kam der Windhauch.
Nein, Korrektur. Das ist ein leises, verschwebendes Schweigen. Es ist ein guter Gedanke.
Also das ist ein anderes Wort.
Anderes Wort. Das wollte ich genau. Und ich wollte von Ihnen wissen, wo kommt genau dieses Wort Hevel vor? Sie werden sich nachher krumm und dumm ärgern.
Der Geist Gottes schwebt.
Nee, nee, das ist Ruach. Das ist der Ruach. Das ist der Geist.
Abel ist das.
Abel ist das. Abel.
Genau.
Bitte alle aufschlagen Genesis.
Der erste Mensch, der steht.
Der erste Mensch, der einen Brudermord begeht. Alle aufschlagen Genesis 4. Sie schlagen bitte in Ihrer Einheit auf, die auf Ihrem Tisch liegt, Genesis 4. Thomas hat das Kind beim Namen genannt. Hebel. Der wird dort Abel genannt, heißt aber im Hebräischen Hebel. Wir lesen bitte vor, Thomas, lies uns vor. Sie schlagen auf, Ihr Einheit, Kapitel 4, ganz am Anfang. Kapitel 4 kann jeder ruckzuck aufschlagen. Es liest Thomas Ness vor. Kapitel 4, die ersten 4-5 Sätze, das führt uns in die Bedeutung von Hevel und Dunst, nehme ich ein. Sie notieren bitte Kapitel 4. Das gesamte Kapitel 4 thematisiert die beiden Brüder, von denen einer nicht mehr und nicht weniger als Hevel heißt, der Nichtige. Bitte, Thomas.
Vom ersten Vers an?
Bitte vom ersten.
Gut. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Hevel, seinen Bruder. Hevel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer.
Hevel steht in der Einheit Hevel?
Nein.
Ich mache das hast du jetzt gesagt, nur, damit genau. Das aber schreiben, wunderbar. Schreiben Sie auf, dieser Abel, ihr Lieben, ist der Hevel. Der wird ins Deutsche übertragen mit Abel, ist aber im Hebräischen Hevel. Genau das Wort Dunst, mit dem wir es hier im Buch immer wieder zu tun haben werden. Der Mann heißt Hevel. Abel ist die verdeutschte Form. Aber im Hebräischen ist es der Hevel. Der Nichtige, der Dunstige. Und wir werden natürlich darüber nachdenken, warum ihm die Mutter so einen belastenden Namen geben kann. Darüber werden wir gleich nachdenken. Und das führt uns in unser Text hinein. Bitte, Thomas.
Aber ich sage jetzt weiter Hevel.
Bitte weiter.
Ja. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Hevel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Hevel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Hevel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Hevel an und er schlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Hevel? Er entgegnete, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden.
Danke, Thomas. Ein Mann heißt Hevel und sein Bruder heißt Kain. Die Antithese schlechthin. Hevel, der Nichtige, der Dunstige, der Nicht-Greifbare. Gut, dass Sie das mal gesagt haben. Ruach ist der Geist Gottes und Dunst ist sozusagen nur ein kleiner Teil davon. Ruach, was Sie vorhin sagten, ist der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Und hier haben wir den Dunst. Sein Bruder ist der Erwerb. Hier haben wir zwei ein Kontrastprogramm. Hevel ist der Nichtige. Sein Leben ist ja eine Nichtigkeit. Er kommt gerade zur Welt, bringt ein Opfer, ein sogenanntes Opfer und wird von seinem Bruder erschlagen. Ein schweres Thema, auch ein düsteres Thema in der Bibel. Das vierte Kapitel der Bibel mutet uns ein sehr hartes Thema. nämlich die Frage nach der menschlichen Existenz und nach der Dauer und der Tiefe menschlicher Existenz. Zwei Brüder, der eine repräsentiert den Erwerb, der Mutter sagt ja, ich habe dich erworben mit Gott, er steht dafür das Leben, das Erworbene, das zu Erwerbende, pralles Leben, und der andere ist eine Nichtigkeit. Wir können uns natürlich fragen, wie kann eine Mutter ihrem Sohn, noch bevor diese traurige Geschichte entsteht, ihm den Sohn Hevel geben, ihm den Namen Hevel geben. Nichtigkeit, Dunstigkeit, Belanglosigkeit sozusagen. Und dennoch mutet uns die Bibel, liebe Freunde und Freundinnen, im vierten Kapitel schon so ein tragisches Thema zu. Und dieses Hevel greift, darum Holismus, Ganzheitlichkeit in der jüdischen Exegese, greift Salomo auf, der natürlich die Geschichte von Hevel kannte. Was, liebe Freunde und Freundinnen, sagt uns diese kurze Geschichte? Ein Mann bringt ein Opfer dar, will Gott gefallen, dieses Opfer findet Gunst in den Augen Gottes, der Bruder kann es nicht ertragen. Statt dass er seine Beziehung mit Gott saniert, tötet er seinen Bruder. Aus nicht bekannten Gründen. Steht nur da, sie sind auf dem Feld, wir machen heute keine Kainarbeit, sonst würde ich Ihnen noch mehr dazu sagen. Aber es steht nur da, er ist empört, erregt, tötet seinen Bruder und der Bruder verschwindet tatsächlich in der Nichtigkeit. Was will uns die Bibel damit sagen? Dass ein Mensch sogar Hevel genannt wird. Nicht nur, dass das Leben, wie Salomo sagt, alles ist Dunst, alles ist Nichtigkeit. Was heißt es, wenn ein Mensch sogar von seiner Mutter schon Nichtigkeit genannt wird? Und was können wir aus der Existenz dieses Menschen sagen, der kaum auf der Welt war? Es waren nur zwei Menschen auf der Welt, neben den Eltern natürlich. Aber in der neuen Generation waren nur zwei Menschen, Abel, Hevel und Kain. Und die beiden können nicht miteinander friedlich leben und einer bringt den anderen um. Was denken Sie, was steckt dahinter? Was will uns die Bibel sagen, ganz am Anfang ihres großen Werkes, nämlich Hevel, Schöpfung, und dann relativ am Ende, wenn ein großer Mann in einer großen fortgeschrittenen Phase des jüdischen Volkes ebenfalls nachdenkt und mehrfach in seinem Buch davon spricht, es ist alles, alles Hevel. Nicht nur ein Mann, Hevel, sondern er sagt ja Dunst, der Dünst, er steigert das ja. Hevel Havalim, das haben wir sonst nie in der Bibel, liebe Freunde und Freundinnen, dass ein Wort so gesteigert wird. Hevel Havalim, Dunst der Dünste. Alles ist Dunst, Dunst der Dünste. Diese Steigerung ins Unermessliche am Anfang haben wir sonst nie in der Bibel. Das heißt, wir haben es mit einem ganz tiefen Prozess einer Selbsterkenntnis zu tun, eines großen Mannes. Ich habe ihn deshalb dreimal unterstrichen oben. Er ist Versammler, er versammelt das Volk, er hat viel Begegnung mit Menschen. Er ist Sohn Davids, ein Mann aus gutem Haus, aus guten Verhältnissen, kein unbekannter Mensch. Und er ist König in Jerusalem. König in der Hauptstadt des jüdischen Reiches. Darum habe ich ihn die drei Teile oben unterstrichen, weil die Bibel uns ja mit jedem Wort etwas Tiefes sagen will. Er ist nicht irgendein Hergelaufener, von dem man sagen kann, was weißt du denn vom Leben? Was hast denn du schon erfahren? Was hast denn du schon erlebt, fränkisch gesprochen? Was heißt denn du? Er sagt sehr wohl am Anfang, ich bin Versammler. Ich habe viel Volk versammelt, das an meinen Lippen hing. Ich habe Erfahrung mit Menschen. Ich habe Menschen gesehen, ich habe das Menschliche gesehen und komme zu Konklusionen. Und ich war Sohn Davids, irgendein unbekannter Nobody, sondern Sohn des großen Königs Davids, aus besten Verhältnissen, eingeführt in besten Kreise Israels. Und ich war König, nicht nur Sohn eines Königs, sondern selbst König. Und aufgrund dieser Erfahrungen und aufgrund dieser Eigenschaften komme ich zu bestimmten Konklusionen, Schlussfolgerungen. Was denken Sie, was bedeutet es, wenn ein Mann, nochmal die Frage, Hevel genannt wird? Der Mann, der Bruder, heißt Hevel. Und wenn ein Mann sogar Hevel genannt wird, was will uns das sagen? Obwohl er ja so eine gute Gesinnung hatte, wird ja sein Leben kurz und schmerzvoll enden. Hevel wird ja getötet von Kain, obwohl er ja gerade das gottgefällige Opfer bringt. Sein Leben endet tragisch. Mord, der erste Mord der Bibel, im vierten Kapitel der Bibel. Der erste Mord der Bibel, im vierten Kapitel der Bibel. Die Bibel fängt sehr direkt an. Auch nachdenkenswert, auch besinnlich, nicht gerade sympathisch, dass die zweite Generation der Menschen auf Erden schon in einen Mord involviert sind. Der eine kann es mit dem anderen nicht aushalten, bloß weil er ein Opfer bringt, das Gott mehr gefällt als seines. Anstatt sich mit seinem Bruder zu verständigen oder noch einmal ein Opfer zu bringen, das dann bei Gott besser ankommt, tötet er seinen Bruder.
Kann ich sagen, tragisch. Von Anfang an von der Entwicklungsgeschichte der ganzen Welt und der Menschen über Adam und Eva bereits in jedem Menschen das Gute und das Böse angelegt.
Ausgezeichnet, die Dame Rose. Wunderbar. Führen Sie es noch ein bisschen aus. Warum kriegt er dann so einen tragischen Namen von seiner Mutter? Sie haben doch auch zwei Kinder. Warum gibt die Mutter so einen Namen dem Sohn? Sie gibt ihm ja schon vor dem Mord den Namen Hevel. dunstig, nichtig, ungreifbar. Was denken Sie?
Da ahnt sich schon irgendwas.
Wunderschön. Dankeschön, der Bruder.
Dann. Ja? Müsste aber eher auch, wenn es Hevel nichtig heißt, auch vor Gott nichtig sein dann.
Nee. Das ist die Frage eben, das wollen wir klären. Die Mutter gibt ihnen ja den Namen, nicht Gott.
Der Kain bekommt der Gnade der Vergebung oder der des Schutzes
Gottes. Ja, ja.
Ich könnte auch sagen, von Anfang an, einer, der schwach ist und Gott gefällig, der hat es im Leben schwer. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken.
Sehr schöner Gedanke. Und jetzt sagen wir, gehen Sie weiter. Sie haben einen wunderschönen Gedanken ausgesprochen, die Dame. Führen Sie Ihren Satz weiter. Einer, der schwach ist im Leben, der hat es, wie haben Sie gesagt?
Der hat wenig Chancen.
Bei wem? Bei wem?
Andere sich durchzusetzen.
Genau, aber wo hat er mehr Chancen? Bei Gott. Bei Gott.
Das steht nicht da.
Aber das können wir ja vermuten. Vermuten Sie doch mal. Wagen Sie. Bitte, darf ich Sie bitte keine Zweiergespräche. Wagen Sie neue Gedanken. Dieser Mann, der stirbt, hat ein Leben beendet, was ja Salomo auch thematisiert, das sehr nichtig ist. Es ist nicht viel los bei ihm. Er wird keine Kinder haben. Kain hat Kinder. Zwar stirbt seine Linie auch aus, wenn Sie die Geschichte noch im Kopf haben. Seine Linie, die kainitische Linie, stirbt auch aus. Und dann kommt ein dritter Sohn. Wer ist der dritte Sohn von Adam und Eva? Seth. Er hat einen dritten Sohn. Über diese Linie Seth geht unsere Tradition weiter. Wir leben über Seth weiter. Kain stirbt aus. Und Hebel wird Opfer eines Mordes. Und die Bibel sagt uns, die Bibel will uns einladen, darf ich Sie bitten, in die Gruppe zu sprechen. Bitte, wir haben eine Spielregel vereinbart gestern Abend, dass Sie Ihre wertvollen Beiträge bitte uns nicht vorenthalten, sondern immer in die Gruppe mitbringen, nicht nur Ihrem Tischnachbarn. Noch einmal, Hevel ist nichtig, aber die Bibel will uns sagen, ist alles deshalb nichtig, nur weil wir Menschen es so nennen. Das ist die Frage, die Anfrage der Bibel. Der Mann beendet sein Leben, der Kain beendet ja auch sein Leben, seine Linie stirbt aus. Salomo spricht, es ist alles Dunst. Aber er wird sich durch dieses Nichtig-Erklären zu etwas Neuem hindurchringen, was wir miteinander bis morgen machen werden, was eben über dieser Nichtigkeit steht. Das heißt, die Bibel will uns sagen, das Leben pendelt zwischen zwei Extremen. Die Fülle, die Kain verkörpert, Kain ist ja der Füllige, Kain, Erwerb, Leben, Opfer, ich arbeite, ich kämpfe, ich erarbeite mir etwas, dann später, sein Sohn gründet eine Stadt, er steht im Leben, im diesseitigen, prallen Leben. Er kann sich auch einen Mord erlauben. Er meint, er sei Herrscher. Er wagt es, einen Menschen zu morden. Was ist das für eine Überheblichkeit? Was ist das für eine Arroganz, für eine Diesseitigkeit? Ich maße mir an, sagt Kain, einen Menschen zu morden. Meinen Bruder. Das ist, hat sehr viel mit Diesseitigkeit zu tun. Hevel wird Opfer. Er verschwindet. Kaum ist er da, ist er schon weg. Und bezeichnenderweise bekommt er einen Namen, der das Thema unseres Buches sein wird. Hevel, der Nichtige. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, und das machen wir ja, und als Jude möchte ich Ihnen ja sagen, wie ich als Jude mit der Bibel umgehe, jeder Name hat ein Programm, jeder Name hat eine tiefere Bedeutung. Und wenn dieser Mensch eben Hevel heißt, und wir auch in diesem Buch Kohelet es mit Hevel zu tun haben, und ein Mann vom Format König Salomos spricht sogar in der Steigerung, dass alles Dünste sind, dann müssen wir daraus ableiten, dass Hevel etwas Wichtiges ist, wiewohl sein Leben so kurz war. Und dass es uns auf etwas hinführt, was jenseits des rein Irdischen ist. Das wird ja noch kommen im Buch Kohelet. Jetzt wollte der Bruder etwas sagen.
Wann wurde der Name Hevel überhaupt geprägt? Hat Abel überhaupt Hevel geheißen? Oder wann wurde das geschrieben, so dass man das so aufgeschrieben hat?
Gehen wir davon aus, dass der Text vor Salomo vorliegt? Es ist, nehmen wir einfach den Text als tradiert an und eine Mutter gibt ihrem Sohn zwei Namen, ihren Söhnen zwei Namen. Der eine bekommt Kain, der Erworbene, der im Leben Stehende, der Kämpferische und der andere heißt Hebel. Nehmen wir das mal als axiomatisch an, als eine gegebene Tatsache, die das erste Buch der Bibel bildet. Das erste Buch ist Genesis und dann kommen die späteren Bücher und viel, viel später kommt Salomo. Betrachten wir das axiomatisch. Axiomatisch heißt als etwas Grundgegebenes, was die Bibel uns symbolisch so vermittelt. Was machen wir nun weiter damit? Wer hat noch Ideen? Die Dame.
Aber da spürt man, was für ein unendliches Konstrukt die Bibel überhaupt ist.
Ja.
Denn am Anfang schuf Gott alle Dinge,
ja,
und er schuf sie gut. Auch den Menschen. Auch die Frau. Also hat der arme Hebel her gleich eine schlechtere Chance mitbekommen. Und der Kain natürlich auch. Das empfinde ich als etwas merkwürdig und im Widerspruch.
Lassen wir mal stehen, wir sammeln weiter. Die Dame?
Also wenn es hier immer heißt, mir, meiner, mich, dann ist das ja sehr auf den Menschen begrenzt und Gott ist von vornherein schon mal ausgeschlossen. Und das muss ja irgendwann dann sich ausgelaufen haben. Und da Gott aber ja alle seine Geschöpfe liebt, dann lässt er es zu, dass Hevel getötet wird und nimmt ihn zu sich, damit er sie
das zum Beispiel, ja, ja. Ja, das wirft nämlich eine ganz existenzielle Frage auf. Ist das Leben nur begrenzt auf das Irdische? Oder gibt es etwas, was auch unser Thema sein wird? Das wird ja noch viel heftiger. Das ist ja erst nur das kleine Vorspiel, was wir hier lesen. Oder gibt es eine Dimension, die über das rein Dunstige, über das rein Vergängliche in etwas Unvergängliches führen wird? Ich lade Sie ein, sich zu diesem aufregenden Gedanken, zu diesem abenteuerlichen Gedanken zu öffnen. Noch einmal, ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag. Noch einmal, bevor wir in die Kaffeepause gehen. Die Bibel, wenn sie sehr straight, sehr direkt, unverblümt zeigt, im vierten Kapitel unserer Heiligen Schrift, unserer gemeinsamen katholisch-jüdischen Tradition, sagt, da kommt ein Mann, erlaubt sich einen anderen zu morden. Brutal. Vorsätzlich. Und dieser Mann verschwindet. Hat aber einen Namen, der nicht einfach ist, nämlich der Nichtige. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott, was wir ja schon gesagt haben, ewig ist und Gott ja im Genesis 1 ja den Menschen den Odem des Lebens einhaucht und Gott über allem steht und jeden Schöpfungstag gut genannt hat. Sie wissen ja, wir müssen immer die Gesamtbibel vor Augen führen. Gott nennt ja jeden Schöpfungstag gut und der sechste Tag wird wie genannt? Wie? Sehr gut. Wissen Sie doch alle. Sehr
aber,
gut.
Aber nur als Gesamtheit.
Natürlich Gesamtheit.
Es steht nirgendwo, dass die Schöpfung des Menschen gut ist.
Nein, die Schöpfung Gottes ist
offen.
Natürlich, ja. Die Schöpfung Gottes ist sehr gut. Und wenn wir dieses Gesamtbild haben, jeder Tag ist gut geheißen und der sechste Tag als Vollendung der Schöpfung sehr gut, können wir uns nicht des Eindrucks erwehren, dass dennoch, auch wenn ein Mensch einen anderen ermordet, alles unter dem Primat des Guten und des sehr Guten steht. Wissen Sie, wir arbeiten hier sehr tief.
Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum ist dann praktisch das Böse in der Welt?
Das ist im Moment noch nicht das Thema. Das Böse gehört zur Welt. Gut, kann ich Ihnen kurz sagen, weil die Welt von Gott polar geschaffen wurde. Ja, ganz am Anfang polar, dual, ja. Heißt es ja, Gott schuf Mann und Frau, ja, und Tag und Nacht und Winter und Sommer und Mann und Frau, beziehungsweise Gut und Böse.
Aber dann war das Böse im Plan Gottes drin.
Natürlich. Woher wissen Sie, dass das Böse im Plan Gottes ist?
Das ist mir zur Aufgabe.
Nein, Bibelfest. Woher wissen Sie, nicht darum geraten, ja, woher wissen Sie,
Vater mit den gestürzten Engeln.
Nein, nichts, an der Bibel bleiben. Woher wissen wir anhand der Bibel, erste drei Kapitel, dass Gott die Polarität von Gut und Böse in seine Schöpfung groß fest eingebaut hat, im wahrsten Sinne des Wortes? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse groß. Der Baum der Erkenntnis.
Das kann man doch nicht nehmen.
Bitte nicht darum philosophieren, bitte am Text bleiben.
Ja.
Der Gott hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in diesen Garten Eden in die Welt gesetzt. Adam und Eva greifen zur Frucht, werden dann mit dem Phänomen des Gut und Bösen verinnerlicht, es tritt in ihr Innerstes ein und seitdem sind wir in der Polarität von Gut und Böse. Wir bleiben bitte am Text, wir machen keinen Philosophiekurs, sondern Theologie. Wir sind bitte in der Theologie. In einem katholischen Haus, wir machen Theologie und keine Philosophie und Spekulation, sondern wir schauen uns die Heilige Schrift sehr konkret an. Ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wir kennen alle die Bibel, wir sind mit ihr aufgewachsen, ist in den Garten Eden hineingesetzt worden. Gott will also die Polarität von Gut und Böse im Menschen in seiner Schöpfung haben. Und Adam und Eva können sich nicht an den Befehl Gottes halten, greifen zur Frucht, obwohl ihnen Gott gesagt hat, wir bleiben in der Heiligen Schrift, bitte fasst den Baum nicht an. Sie greifen zur Frucht, verinnerlichen die Frucht und sind damit, und wir auch als ihre Nachfahren, in der Polarität von Gut und Böse, die zu uns geworden ist. Ein Teil von uns selbst. Das ist die Geschichte des Menschseins. Das ist die Geschichte der Heiligen Schrift, unserer kostbarsten Literatur, die wir haben. Und dadurch setzt sich ein Prozess fort.
Und das ist ein guter Punkt, einen Punkt zu machen und in die Kaffeepause zu gehen.
Wunderbar.